schöne oder liebe Community, schön, dass du wieder einschaltest beim Podcast Enflourishment. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich habe heute eine super inspirierende Gästin dabei. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr bei einem Dinner und ich glaube, der Fun Fact war, ich weiß gar nicht nur, ich glaube, es war mein zweites, wo ich sagte, ich glaube, ich bin das zweite Mal abends unterwegs ohne Kind. Und das war so ein Highlight. Und das, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Qualität, die du vermittelt hast. Die Freude auch an der anderen Person. Das ist etwas, wo ich gedacht habe, krass, das ist eine Frau, die lebt unfassbar viel Freude in ihrem gesamten Sein. Und bevor ich noch mehr über dich erzähle, freue ich mich, wenn du dich vorstellst, weil du hast ja, deine gesamte Geschichte in deinen, ja, doch uns trennen ein paar Jahr jungen Jahren, finde ich ganz spannend. Hol uns ein bisschen mit da rein. Ich sehe schon dein Gesicht. Oh, ah. Liebe Nora, ich freue mich, dass du dabei bist. Stell dich einmal vor und dann gehe ich nochmal darauf ein, worüber wir heute sprechen.
Super gerne. Hallo, freue mich total, hier sein zu können. Das ist voll schön, was du über den Abend mitgenommen hast. Ich erinnere primär ehrlicherweise, dass ich sehr, sehr viel Wein getrunken habe und am nächsten Morgen einen ziemlichen Kater hatte, aber einen fabelhaften Abend mit euch wirklich gehabt habe. Und es war direkt in unserer Vierer-Tischgruppe Liebe auf den ersten Blick und wir haben uns direkt so schön unterhalten. Es war ganz toll. Ja, zu mir, ich bin Nora, ich wohne in Berlin, komme aus Hamburg. Ich bin Psychologin und Unternehmerin. Ich habe vor 8, 9 Jahren das digitale Gesundheitsunternehmen Selfepi aufgebaut, um Menschen mit psychischen Belastungen zu helfen. Wir haben so Online-Therapiekurse entwickelt, die inzwischen von allen Krankenkassen erstattet werden. Und habe das die letzten 7,5, 8 Jahre als Geschäftsführerin und Gründerin geleitet, mit wirklich ja, vielen Investorengeldern, großem Team und mit vielen, vielen Kooperationspartnern. Also als ich ging, waren wir, glaube ich, so knapp 100 Mitarbeitende. Habe mich dann entschieden, das Unternehmen zu verlassen, also zumindest unsere operative Rolle, und habe seitdem ein Buch geschrieben, Radikale Freundlichkeit, in dem ich mich damit auseinandersetze, wie gut und wichtig ein freundlicher Umgang miteinander ist für unsere eigene Lebenszufriedenheit. Und jetzt bin ich hier.
Ja, genau. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen, weil das natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven ein unfassbar fantastisches Thema ist. A, passt es super zur positiven Psychologie, aus welchem Bereich ich komme oder hauptsächlich. Dann finde ich deinen Schwerpunkt auch deiner unternehmerischen Erfahrung. Ich weiß noch an dem Abend, als wir sprachen, ich habe ja so den Schwerpunkt HR und du gesagt hast, oh Mensch, hätte ich da so ein paar Dinge eher gewusst, ich hätte es anders gemacht. Aber an dem Abend, glaube ich, hast du ziemlich zum Schluss gesagt, dass du ein Buch darüber geschrieben hast. Und ich weiß noch, als wir uns mit Birgit unterhielten im Nachgang, auch heute noch, wenn wir schauen, was du gerade machst, immer dieses, du verkörperst, was du sagst. Und das ist extremst schön. Das heißt, in dieser Folge möchte ich mit dir über radikale Freundlichkeit sprechen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben gerade schon gesagt, ich finde es auch spannend, mal dann, so was darf ich denn als Mama-Vorbild nehmen? Das heißt, in dieser Folge gucken wir systemisch drauf. Einmal würde uns oder mich interessieren, wie bist du zum Thema gekommen? Lass uns einmal so das Unternehmerische nehmen und dann so den Blick auch auf uns als Person und zum Abschluss immer für mich als Mama, was ich noch mitnehmen kann. Also, liebe Nora, wie bist du denn zum Thema gekommen?
Also über unterschiedliche Wege. Ich glaube, ein Teil, der mich zu diesem Thema Freundlichkeit gebracht hat, ist gekommen durch meine unternehmerische Arbeit. Mir wurde als damals noch wirklich sehr junge Geschäftsführerin meines Startups doch in der Startup-Szene immer mal wieder gespiegelt, ich solle nicht so freundlich sein. Ich solle ein bisschen härter mit den Mitarbeitenden umgehen, bloß nicht zu freundschaftlich, nicht so viel lächeln bei Pitches. Ich habe sogar mal eine Investmentabsage bekommen mit der Begründung, ich sei zu freundlich. Und das ist schon ein Thema, was mich immer mal wieder so mitgenommen hat in meiner Reise als Unternehmerin, die Frage, wie freundlich darf ich eigentlich als Führungskraft sein in dieser harten Startup-Welt, um für professionell gehalten zu werden von Investoren, von Geschäftspartnern etc. Und gleichzeitig, wenn ich gefragt wurde, was ist eigentlich euer Erfolgsgeheimnis bei Selfepi und auch von dir als Person oder wieso bist du so lebensfroh, war für mich eigentlich immer die Antwort, ich glaube, weil ich so freundlich bin. Und das sehe ich sowohl im Unternehmen. Also wir hatten immer sehr loyale Mitarbeitende. Wir haben von der ersten Sekunde an unfassbar viel Unterstützung erfahren von allen möglichen Menschen, die eben gesagt haben, hey, so wir mögen euch, ihr habt irgendwie das Herz am rechten Fleck. Wir unterstützen euch mit unserem Wissen, wir unterstützen euch mit Intros zu wichtigen Stakeholdern. Und ich habe einfach sehr viel Positives dadurch erfahren, dass ich immer probiert habe, treu zu meinem Wert der Freundlichkeit zu sein. Und gleichzeitig auch für mich als Mensch weiß ich, dass ich ganz viel aus dem Leben auch bekomme, dadurch, dass ich Menschen erstmal wohlwollend und liebevoll gegenüberstehe. Und wenn ich dann aber in die Welt gucke, also gar nicht nur im Unternehmenskontext, sondern aktuell, was passiert in dieser Welt, ich finde es echt krass, weil Freundlichkeit ist ja jetzt nicht gerade hoch im Kurs, würde ich sagen. Es ist eher krass out. Also wenn ich jetzt so merke, wie bei uns auch in Deutschland die Politiker und Politikerinnen miteinander umgehen teilweise, sich da auf offener Bühne irgendwie gegenseitig beschimpfen, von Amerika jetzt mal ganz zu schweigen. Und was ich teilweise sehe in sozialen Medien, wenn man da in die Kommentarspalten guckt, da will man ja sofort ins Bett gehen und die
Ja,
Augen zu machen.
Decke über
Und ja, genau, Decke über den Kopf. Ich glaube, ja, das war das Bild, was mir fehlte. Aber auch in der U-Bahn oder im Verkehrsmitteln, also wir nehmen einander ja kaum noch wahr, weil wir so viel an den Smartphones sind. Und das ist ein Thema, wo ich gedacht habe, es ist krass, wie gut Freundlichkeit uns tut. Erfolgsversprechend, gleichzeitig gut für die Lebenszufriedenheit und wie wenig wir diesem Wert beimessen, aktuell in der aktuellen Phase. Und das hat mich interessiert und darüber habe ich dann ein Buch geschrieben, nämlich über die Vorteile von Freundlichkeit und wie sehr es für unser eigenes Empfinden von Glück und Zufriedenheit einfach das Beste ist. Also gar nicht mit moralisch erhobenem Zeigefinger und lass mal alle freundlicher zueinander sein, sondern ich wollte zeigen, hey, für deine eigene Lebenszufriedenheit, für deinen eigenen Erfolg ist es das Richtige, freundlich zu sein. Hier sind die Studien, das sagt die Wissenschaft und dann kann sich ja jeder selbst sein Bild davon bilden.
doch voll schön, dass du dafür losgegangen bist. Wir brauchen, und genau deshalb, wir brauchen davon mehr. Die meisten werden jetzt noch nicht verstehen, was du unter radikaler Freundlichkeit verstehst. Was verstehst du denn darunter?
Also mit radikaler Freundlichkeit wollte ich ausdrücken, erstmal einen maximal wohlwollenden Umgang mit anderen und selbst gegenüber. Also dass wir anderen erstmal das Beste unterstellen und nicht das Schlimmste und wohlwollend mit ihnen umgehen und empathisch. Mit diesem Wort radikal wollte ich letztendlich ausdrücken, also gar nichts Aggressives, sondern ohne Kompromisse. Also es geht nicht nur darum, freundlich zu sein zu Menschen, mit dem wir befreundet sind und wo es uns ultra leicht fällt, sondern eben auch in Situationen, wo es schwierig ist, beispielsweise in politischen Diskussionen oder wenn wir streiten, in einem Konflikt sind, wenn ich negatives Feedback geben muss oder mal Nein sagen muss, also all diese Themen, die uns eher schwerfallen, dass wir es sogar schaffen, in diesen schwierigen Situationen freundlich zu bleiben, auch zu Fremden, zu Leuten, die zu uns unfreundlich sind. Also gerade da wäre es so wirklich so, oh, da fällt es mir selbst auch immer noch schwer und das gehört auch dazu. Was ich mit Freundlichkeit auf keinen Fall meine und das sage ich auch immer wieder im Buch, ist weder diese toxische Positivität, also weder immer nur happy clappy durch die Welt laufen, darum geht es nicht. Und auch nicht, dass wir zu allem Ja und Amen sagen. Also Freundlichkeit bedeutet auch immer freundlich zu uns selbst zu sein. Und es bedeutet auf gar keinen Fall immer nur den Bedürfnissen der anderen hinterherzulaufen und sich darüber zu erschöpfen. Also dieses klassische People-Pleasing, sage ich jetzt mal, was ja auch so ein bisschen in unserer Generation ja, sehr häufig ist und sich selbst gar nicht mehr zu spüren, sondern einfach nur den Bedürfnissen anderen hinterherzulaufen, hat aus meiner Sicht und auch der Wissenschaft nach wirklich gar nichts mit Freundlichkeit zu tun, so ein Verhalten, weil wir dadurch ja auch immer in gewisser Weise unehrlich und intransparent im Gegenüber sind, weil wir uns nie ganz mit unseren Bedürfnissen und Meinungen zeigen.
Ja, danke für vor allen Dingen auch für die Abgrenzung und etwas, was mir auch widerfahren ist, wo ich schmunzeln durfte. Das hat mir tatsächlich mal ein Chef gesagt. Ich liebe es ja zu lachen und ich finde auch, also wir haben uns gerade ja ausgetauscht, wie es uns beiden geht und ich habe auch ja gestern noch eine Folge aufgenommen, so mit Krisen. Und ich merke halt, also mir kann der Popo schon richtig auf Glatteis gehen, aber meinen Humor verliere ich einfach nicht.
Oh,
Also es ist halt, ich
schön.
finde, also es ist auch irgendwie. Und wenn ich mich da hinsetze und mein eigenes Leben betrachte, und ich weiß noch, dass mir mal mein Chef, einer von meinen Chefs, dann irgendwann sagte, du lachst zu viel, dich kann man nicht ernst nehmen. Und ich fand das so schockierend.
Ja.
Also ich fand das so, ich dachte so, wie, was soll ich da, also, oder ich hatte das auch in China, als ich in der Kultur, also Tatsächlich war ein Grund, warum ich dort meine Herausforderungen hatte, war, ich war zu positiv für die Veränderung, die das Unternehmen brauchte.
Interessant. Weil du
Also,
dadurch natürlich den signalisiert hast, es hat nicht diese Schwere dieses
genau.
Veränderungsprozesses oder sowas, ne? Ja.
Genau. Ja, also das ist ganz spannend, deswegen fühle ich so mit dir mit und bei dir ja noch auf einem ganz anderen Level diese Abhängigkeit auch in Anführungszeichen in der Verantwortung, Geld einzusammeln für das Unternehmen und dann kriegst du ein Feedback von, das ist gerade jetzt nicht angemessen.
Ja, und dass so diese Härte eigentlich etwas ist, was gebraucht wird im Unternehmenskontext.
Total,
Also
total.
ich finde es total beeindruckend, wenn du da so deinen Humor auch in schwierigen Phasen nicht verlierst. Ich finde, das ist eine totale Superkraft. Und das dann als Schwäche ausgelegt zu bekommen, ist natürlich schwierig. Ich hatte, wenn ich jetzt so zurückblicke, es gibt schon Momente, wo ich sage, da habe ich nicht aus Freundlichkeit oder Fröhlichkeit gelächelt, sondern das war eher dieses unsicherheitsüberspielende Lächeln. Und da würde ich zum Beispiel dann den Partnern, die mir das gespiegelt haben, recht geben und sagen, das wirkt unsicher und da muss man aufpassen. Und da finde ich auch, da darf man auch sozusagen kritisch sein. Und gleichzeitig hat das dann aber wiederum ja auch nichts mit Freundlichkeit zu tun. Das ist dann ein Zeichen von Unsicherheit und nicht von Freundlichkeit. Und dieses wahre, ehrliche, freundliche Lachen und Lächeln und irgendwie probieren auch das Beste aus der Situation zu machen, was ich ja auch von dir kenne, das ist Stärke.
Ja, danke, genau. Also so sehe ich es auch. Und ich finde etwas, was du ja auch sagst, und das ist spannend heutzutage, dieser Weg. Und es ist ja letztlich so, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine innere Haltung. Und es ist ja immer wieder auch eine Entscheidung. Wenn wir mal aus der Transaktionsanalyse gucken, ich bin okay, du bist okay. Also wirklich erstmal davon ausgehen, dass mein Gegenüber, mit dem ich spreche, eine positive Absicht hat.
Genau, genau so
So.
ist es.
Und ich finde, und deshalb, und wir hatten uns ja auch gerade darüber unterhalten, so dieses krass, dass das Thema so durch die Decke geht. Also so, und ja, und ich glaube, es geht durch die Decke und es ist so wichtig, dass wir dafür losgehen und dass du zum Glück dir die, also auch vor allen Dingen auch die Arbeit gemacht hast, das wissenschaftlich auch herauszuarbeiten ist, weil wir es heutzutage ja viel mehr brauchen in dieser, ich habe mich ja entschieden, wir dürfen auch schimpfen in meinem Podcast, also werde ich
Go
jetzt
for it.
abgefuckten Welt. Also wirklich, also es ist ja wirklich zeitweise, wo man, also wir kennen das alle. Ich glaube, jeder von uns hat zwischendurch Momente, wo man denkt, halt die Welt an, ich steig mal kurz aus, ich will einmal atmen, einmal Pause, Ruhe.
Ja.
Ja, was
100%.
also was
Also.
brauchen wir denn dann? Dann ist doch das Einzige, was uns hilft, dass wir dem anderen gegenüber etwas Positives unterstellen. Also wenn ich jetzt auch noch jedem was Negatives unterstelle, ja,
Dann
weiß
bist du ja komplett allein.
ich.
Und
Ja,
das macht dich nicht glücklich. Ja.
genau, alleine. Und ich weiß noch, das passt auch so gut. Mir hat meine Freundin gesagt, Goethe hat gesagt, ich liebe dich und was geht dich das an?
Oh.
Und ich fand das total
Erklär.
spannend. Pass auf, jetzt
Ja.
wird's, weil sie sagte, du hast Liebeskummer. Was, und du redest dir das die ganze Zeit schlecht. Was hast du denn davon? Stell dir doch vor, der liebt dich. Du weißt es doch sowieso nicht, aber dir geht's doch besser.
Ja,
Und ich fand
also
das
so ein bisschen
irgendwie.
erstmal das Beste hoffen auch und nicht direkt schon vom Schlimmsten ausgehen.
Ja, und auch
Ja.
so ein bisschen die, warum war, ja, das, also ich meine, mein Liebeskummer ist vielleicht noch mal ein bisschen abstrakter, aber es ist auch anwendbar jetzt auf mein Unternehmen. Also was habe ich denn? Wir hatten das ja vorhin, dass ich so mein Epic Moment dieses Jahr hatte, wo ich dachte, huch, die Realität ist doch slightly dramatischer.
Ja.
Und habe dann aber auch gedacht, oder so bin ich dann auch. Es hilft mir nichts, wenn ich mir immer wieder was Negatives reinzwitsche. Davon geht es mir ja nicht besser, sondern ich hole mir das Gute und die innere Stärke mit Zuversicht. Und
Ja, das stimmt.
ne, also dieses, ja,
Das
der
ist
freundliche Blick.
komplett und auch auf uns selbst, da hast du sehr recht. Ich glaube, ich mache ja auch viel so Stresscoaching und das ist auch so ein typisches Glaubenssatzproblem, dass wir denken, wenn es schlecht läuft, wenn ich gestresst bin, wenn irgendwas nicht gerade so läuft, wie ich will, dann muss ich mir ganz viel Druck draufladen, dann muss ich mir ganz viel Negativität draufladen, dann bin ich, und ich meine, das kennen wir ja, also ich kenne das von mir, wenn es irgendwie, bin ich angespannt, dann brauche ich Druck, 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 Druck. Und das ist verrückt, weil ganz oft führt das ja gar nicht zu dem Ergebnis, was wir wollen, sondern wenn ich dich fragen würde, genau wie du sagst, in welcher Art des Arbeitens hast du am meisten Energie, in welcher Art des Arbeitens erreichst du am meisten? Das ist dann natürlich eher, wenn wir entspannt sind, wenn wir gelassen sind, wenn wir ausgeschlafen sind. Und eigentlich sollte insofern das die Konsequenz eher sein, gerade wenn es schlecht läuft und wenn es gestresst ist, gerade dann muss ich mir was gönnen, gerade dann muss ich in diese Leichtigkeit wieder zurückkommen. Das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, man darf schon immer wieder so hinterfragen, es läuft nicht gut und ich druck, druck, druck mir den drauf und bin dadurch am Ende viel weniger produktiv und mir geht es viel schlechter, dass das vielleicht gar nicht so zielführend ist. So.
Ja, das stimmt. Also zum Glück sagt die Forschung da ja jetzt mittlerweile auch mehr. Und ich weiß gar nicht, wie wir gesprochen haben, wenn meine Breathwork-Ausbildung jetzt, also ich habe sie fertig, darf jetzt noch mal paar Sachen einreichen. Und das versuche ich auch übers Atmen dann so das Nervensystem zu regulieren. Etwas, was mich jetzt noch interessiert, in deinem Schreibprozess, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dich selber reflektiert hast in deiner Führung und gedacht hast, ach krass, hätte ich, also so dieser Moment so, oh, das hätte ich mal gerne anders gemacht. Also so dieser Moment von, oh wow.
Ja, ich denke schon an verschiedenen Stellen. Ich habe einige Kapitel, also drehen sich darum, freundlich Konflikte auszutragen und ein anderes ist freundlich Grenzen setzen und Nein sagen. Also wirklich dieses, gerade diese Dinge, die mir auch immer schwer gefallen sind als Geschäftsführerin, muss ich sagen. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Ich mag es einfach lieber, wenn sich Menschen verstehen. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Und dadurch habe ich, glaube ich, einen Fehler gerade in den ersten Jahren besonders gemacht als Unternehmerin und habe viel zu wenig kritisches Feedback gegeben, habe das viel zu lange aufgespart und dann in Teilen Mitarbeitern aus dem Nichts mehr oder weniger gehen lassen und die wussten gar nicht davor, woran sie sind. Und ich habe das in meinem Kopf für, also ich habe damals nicht so verstanden, wie hochgradig unfreundlich das von mir ist, dass ich in dieses People-Pleasing gehe oder dass ich diesem konfliktreichen Gespräch ausweiche, um nicht in so ein unangenehmes Gespräch mit meinem Gegenüber zu gehen und wie viel Schaden ich damit eigentlich angerichtet habe, Beziehungen auch zerstört habe und einfach unfair und intransparent war zu Menschen. Ich glaube, es wäre viel, viel freundlicher gewesen und das probiere ich in diesem Buch auch zu erklären. Clear is kind. Wir tun keinem Menschen einen Gefallen, wenn wir unsere negativen Gefühle ihnen gegenüber die ganze Zeit zurückhalten und uns dann entweder im Jobkontext jetzt dann irgendwie einfach schlechte Bewertungen schreiben oder halt irgendwie unzufrieden mit denen sind, aber die wissen gar nicht, worum es genau geht. Und auch genauso im privaten Umfeld, also wenn eine Freundin irgendwie immer wieder ein Verhalten nachgeht, wo ich mich ein bisschen drüber aufrege, auch da scheuen wir ja sehr oft den Konflikt und treffen die dann halt weniger oder gehen da so ein bisschen aus dem Weg oder packen uns halt irgendwie lästern über die hinter deren Rücken, wie unfreundlich das ist und dass es einfach sehr, sehr viel freundlicher ist, in dieses unangenehme Gefühl reinzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt in den Konflikt, ich gehe jetzt in dieses kritische Feedbackgespräch, ich sage jetzt meiner Freundin, dass mich ihr Verhalten abgefuckt hat, um bei deinem Wort zu bleiben. Und ich glaube, das ist bei mir auf jeden Fall nochmal in diesem Schreibprozess klar geworden, dieses, wer freundlich ist, der führt kritische Gespräche. Es ist nicht andersrum. Diejenigen, die oft so als zu nett oder so betitelt werden, sind ja eher so diejenigen, die zu allem Ja und Amen sagen. Das hat nichts mit nett oder freundlich zu tun. Es ist einfach intransparent und unfair den anderen gegenüber. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die ich besonders vom Buch jetzt auch auf meine unternehmerische Arbeit so mitgenommen habe. Genau.
Ach, danke fürs Teilen. Wir gehen gleich noch auf Konflikt und Grenzen ein. Da fällt mir ein, ach, ich überlege gerade, ich hatte auch tatsächlich vor ein paar Jahren so, auch wieder so einen krassen Moment. Ich weiß das Beispiel nicht mehr konkret, aber der Kern der Geschichte ist, es ging auch um eine Kollegin. Ich war im Interimsmandat und da ging es um irgendetwas, wo ich etwas für sie entschieden habe. Also wo ich gedacht habe, da, ich mache das jetzt, das um und brauche sie nicht machen. Und ich weiß noch, wie sie mir sagte, Elisabeth, aber wie unverschämt ist das denn, dass du für mich das denkst oder dass du für mich diese Entscheidung triffst? Also es ist grenzüberschreitend. Nimm mich doch mit und lass mir die Wahl. Und das fand ich ganz spannend, weil das kann ich heute auf ganz viele Dinge umsetzen, wo ich ganz häufig sage, aber ich weiß nicht, was bei der oder dem los ist. Also häufig ist ja so ein Grenzthema ist ja Geld. Ich weiß nicht, was für den einen viel oder wenig Geld ist. Es
Ja.
ist anmaßend, wenn ich für den anderen die Entscheidung treffe,
Ja,
dass
das
das zu
stimmt.
viel oder wenig ist oder deshalb nichts zu sagen, weil es könnte zu viel oder zu wenig sein. Das war auch so ein Moment, der auch damit reingehört, wenn das Thema transparent ist. Und bin
Ja.
jetzt gespannt,
Schön, dass ihr dir das Feedback gegeben habt, ne?
total, ne? Ja, total. Ich bin also wirklich, da habe ich, ja, hat man ja immer mal, wenn man aktiv dann zuhören möchte, kriegt man ja seine Lesson learned mit. Freundliche Konflikte, wie sieht das denn dann aus? Ich kann mir vorstellen, so eine gesunde Mischung auch aus der gewaltfreien Kommunikation.
Genau. Genau,
Also.
also ich glaube, das Erste ist, sich wirklich klar zu machen, so dass es eben freundlich ist, in den Konflikt zu gehen. Also ich glaube, das ist eigentlich der größte Mindset-Shift oder die größte Wechsel der Perspektive, die wir alle leben dürfen, dass dieses sich, oh nee, ich halte mich zurück und ist okay, so, nee, ich sag mal lieber nichts. Nee, das ist unfreundlich. So, es ist viel freundlicher, transparent mit seinem Gegenüber umzugehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und danach kommen natürlich all diese Aspekte, die wir auch, glaube ich, aus ja, so Konzepten wie Radical Candor etc. kennen. Also, dass man zum einen natürlich irgendwie auf die richtigen Rahmenbedingungen achten sollte. Feedbackgespräche werden unter vier Augen geführt, mit genügend Zeit. Das Timing muss passen. Also, das heißt halt jetzt nicht gerade am Punkt der höchsten Emotionen, wo du gerade so richtig wütend auf die Person bist, da vielleicht einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Aber es ist auch nicht cool, wenn du so irgendwie ins Gespräch gehst, sagst du, so damals vor 3 Monaten, da fand ich das richtig doof von dir, sondern da das Timing irgendwie gut schnellzeitig zu finden und gleichzeitig aber eben sachlich zu bleiben. Und natürlich dieses ganze Thema gewaltfreie Kommunikation, ne? Ich-Botschaften senden, keine Intentionen unterstellen, sondern sagen, welchen Effekt das Verhalten auf dich hatte. Und ich würde auch sagen, in Bezug auf die Firma auch einfach konsequent sein, also dann auch wirklich ausmachen, okay, wann gucken wir uns das nochmal an? Und ja, im Zweifel auch Konsequenzen ziehen. Also da auch wieder, es hat nichts mit Freundlichkeit zu tun, eine Person in einem Job ewig zu behalten, wo es einfach nicht passt. So, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln. Also, dass man nicht sagt, ich bin freundlich im Job und deswegen lasse ich alles durchgehen, ich bin freundlich im Job und deswegen wird hier keiner gekündigt, sondern dass man eben einfach sehr transparent ist den Mitarbeitenden gegenüber und sie mitnimmt und natürlich auch einfach ein offenes Ohr für das Gegenüber hat. Also manchmal ist man ja auch falsch mit seiner Annahme. Manchmal gibt es ja auch wirklich gute Gründe, warum die Person sich nicht so verhält, wie wir das uns gerne wünschen würden. Vielleicht fehlt ja auch Information oder hat er einfach eine schlechte Woche und da dann auch in die Empathie zu gehen und zuzuhören.
Ja, voll wichtig. Vielen Dank. Ich finde auch so schön, wie sehr du sagst, es geht ja auch das Menschenbild, was uns wichtig ist und das gesamte Thema Transparenz. Warum glaubst du, dass das Thema People-Pleasing leider immer noch so ein Riesenthema in Führung ist? Also ich habe im Moment viele Führungskräfte im One-on-One-Coaching und bei allen ist das Thema, bin ich zu nett? Wie kriege ich das gesunde Mittelmaß hin? Was glaubst du, was ist es?
Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt nur ein Thema von Führungskräften. Ich glaube, das haben wirklich einfach sehr viele Menschen insgesamt. Und das ist ja erstmal menschlich. Also wir sind soziale Wesen. Die allerwenigsten von uns mögen es gerne, in Konflikten zu sein oder schwierige Gespräche anzusprechen. Und das ist vollkommen okay erstmal, dass wir es lieber haben, wenn wir uns alle gut verstehen. So, das ist total menschlich. Das Problem ist, dass man als Führungsposition ganz häufig eben nicht in diesem warmen und gemütlichen Wasser schwimmen darf, sondern es da einfach ein Kernaspekt der Rolle bedeutet, dass man kritische Gespräche führt und negatives Feedback gibt. Und das müssen Führungskräfte einfach viel häufiger als jetzt andere. So, ich arbeite ja momentan selbstständig, ich habe keine Mitarbeitenden groß unter mir, ich muss jetzt keine Konfliktgespräche die ganze Zeit führen oder kritisches Feedback. So. Hast. Aber als Führungskraft hast du natürlich einfach einen Kernaufgabenbereich und das fällt einfach vielen schwer. Und das ist ganz normal. Und ich glaube, da ist wirklich der Skill oder die wahre Fähigkeit, es hinzukriegen, diese kritischen Gespräche eben nicht aus dem Weg zu gehen. Sich da auch, ich finde, man kann sich da sehr gut, oder ich habe das auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr gemacht. Ich habe mich probiert, wirklich immer auf meinen Wert zu berufen. Also dieses, ich gehe jetzt in dieses kritische Feedback, weil ich fair sein möchte, weil ich freundlich sein möchte. Deswegen mache ich das. So, deswegen muss ich es machen, um mit meinen Werten konform zu sein. Und da konnte ich mich ganz gut packen. Also dieses, ich will, ich habe ein bestimmtes Bild von mir als Mensch und dafür ist es, auch wenn es sich kontraintuitiv anfühlt, ist es jetzt wichtig, dieses negative Feedback oder kritisches Feedback zu geben. Und das hat mir total geholfen, dieses wertekonforme Leben. Aber es ist natürlich, das fällt den Leuten nicht ganz einfach. Und ich glaube auch, dass wir lernen ja auch nirgendwo irgendwie freundlich zu streiten, freundlich irgendwie schwierige Gespräche zu führen. Das wird uns ja irgendwie nicht so richtig beigebracht. Und ich glaube auch, dass die ganze Negativität, die wir gerade auch in der Welt haben, die wir in Nachrichten, in Presse etc. spüren, dass die natürlich auch dazu verleitet, dass wir nicht in unserem Day-to-Day-Leben nicht auch noch diese Negativität haben wollen. Also wenn ich die ganze Zeit, keine Ahnung, die Nachrichten höre zum Beispiel, ich bin danach ganz müde von schwierigen Sachen, sage ich jetzt mal. Dann gehe ich danach, habe ich noch weniger Energie dafür, in ein schwieriges Gespräch zu gehen. Und da muss man natürlich auch gerade als Führungskraft auf seine Grenzen achten und auch gucken, wo ist meine Energie, wie ist mein Energielevel gerade und auch sowas wie Überwindung für ein schwieriges Gespräch. Das ist ja etwas, was wir trainieren können und gleichzeitig ist es ein Muskel, der auch erschöpft wird. Also wenn wir da die ganze Zeit schwierige Entscheidungen treffen, die ganze Zeit kritische Gespräche führen. Ich kannte das bei mir, ich bin nach Hause gekommen und ich konnte nicht mal sagen, was ich zum Essen will, weil ich einfach nichts entscheiden wollte, weil ich einfach bloß kein Streit, bloß keine Entscheidung und bloß alles ist in Ordnung, so weil ich einfach mein Pöttchen an, ich sage Kritisches, ich setze mich durch, so, das war einfach schon so ausgelaugt. Und da muss man, glaube ich, auch immer wieder auf sich achten als Führungskraft und sagen, wie kann ich mir was Gutes tun, mich danach belohnen, wenn ich so ein Gespräch führe, etc.
Würdest du sagen, dass sich das jetzt verändert hat, durch nochmal das Auseinandersetzen, wozu es hilfreich ist, das Ganze freundlich zu machen? Also dein Energielevel oder so jetzt auch der Umgang, ist das anders geworden?
Also insgesamt habe ich mit dem Schreibprozess des Buches gesagt, ich begebe mich jetzt selbst nochmal ganz bewusst auf den Weg der radikalen Freundlichkeit. Alle Kapitel, die ich im Buch beschreibe, jedes Kapitel setzt sich mit einem Thema auseinander, wie wir freundlicher mit uns selbst und der Welt umgehen können. Genau, manche Themen eben diese schwierigen Themen wie Konflikte austragen oder Nein sagen, aber andere eben auch sowas wie ehrenamtliche Betätigung, Spenden. Freundlich bleiben trotz Stress, mit Unfreundlichkeit freundlich umgehen, anderen kleine Freuden machen so. Und ich habe probiert, wirklich auf allen diesen Ebenen meine eigenen Ratschläge für ein Jahr ganz doll zu befolgen. Also ich hab eine ehrenamtliche Arbeit aufgenommen, ich habe strukturiert mein Spendeverhalten geändert, gebe jedem Obdachlosen, dem ich auf der Straße begegne, ein bisschen Geld. Ich habe komplett aufgehört zu lästern. Ich gehe immer in schwierige Gespräche jetzt rein, sofern es geht und ich es für richtig erachte. Und für mich, es hat einfach so einen enormen Effekt in meiner Lebenszufriedenheit, weil durch diese ganze Freundlichkeit bekomme ich so viel Freundlichkeit zurück und ich fühle mich so verbunden mit den anderen Menschen um mich herum. Und das ist ja das, was auch in den Studien steht. Das ist jetzt kein Hokuspokus, das ist einfach Wissenschaft, weil wir soziale Wesen sind. Wir mögen es, zu anderen freundlich zu sein und wir bekommen dadurch Freundlichkeit zurück. Das ist vielfach bewiesen in der Forschung. Und ich habe das so krass auch im eigenen Leib gespürt, wie viel besser es sich lebt, wenn man diesen wohlwollenden, empathischen Umgang mit anderen und sich selbst liebt und wie viel Freundlichkeit ich auch zurückbekomme. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der so viel angelächelt wird wie ich. Einfach nur, weil ich so viele Leute anlächle. Das ist schön. Lifehack.
Ja, und ich finde es so schön, das war ja, also es ist ja auch wirklich das, was ohne dass wir es wussten, dass du an diesem Buch sitzt, wie gesagt, das war an dem Abend schon so und ich weiß noch, und ich wollte es auch erst sagen, ich weiß noch, wie du wirklich sagtest, du lässt das nicht mehr und ich dachte, ich weiß gar nicht, also die Wahrheit, also ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich viel mache, weil alles, was du mir jetzt sagst, ist, wenn ich mich dann so observiere, dann denke ich, ja, krass. Deshalb wird mir gesagt, Elisabeth, du strahlst von innen heraus, du weißt, wer du
Ja.
bist. Ich weiß, wer ich bin. Und ich kann da wahnsinnig gut mit dir mitgehen, mit dem, ich bin meinen Werten treu. Und ich habe so einen Spruch, do what's right, not what's easy. So. Und
Ja, schön, das passt zu diesen ganzen
ja, und das ist irgendwie, ja,
Harmoniebedürftigkeit.
total. Und auch, ich hatte das heute erst, ich hatte vorher mit meinem Coachee gesprochen und habe ihm auch gesagt, wenn ich mit einer Firma zusammenarbeiten sollte und ich dürfte nicht authentisch sein, Ich dürfte nicht mehr vulnerabel sein, weil also jeder, der mich kennt, der weiß in meinen Führungskräftetrainings, im Podcast und so. Also ich glaube, es gibt wenig Sachen, die ich nicht beantworte. Ansonsten bin ich nackelig. So, und für mich gehört das so dazu, dass wenn ich es nicht sein dürfte, ich weiß nicht, ich wäre nicht mehr ich.
Schön.
So, ne? Also es ist halt krass so.
Schön. Und das merkt man ja auch an dir, also in deiner Lebensfreude, die du ja auch versprühst, glaube ich, so dieses authentische mit dir sein und so zu sein, wie du bist, was ja auch das Schöne ist.
Dankeschön. Du hast noch ein, ich komme immer gleich noch auf Grenzen, aber jetzt nochmal Verbundenheit. Wie erlebst du denn was Verbundenheit über Freundlichkeit? Das ist etwas, was ich schon auch merke, was leider immer noch unterschätzt wird, die Verbundenheit zu uns. Also
Also ich glaube, wenn wir jetzt über Verbundenheit mit anderen sprechen, erstmal,
erstmal.
dann ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass das sich gerade ein bisschen entzweit. Also dass es ein geringeres Verbundenheitsgefühl gibt mit uns und anderen Menschen. Es gibt viele Studien, die eben auch zeigen, dass ja, die Menschen momentan natürlich auch mitbekommen, dass das Miteinander in der Gesellschaft schlechter ist, dass wir mehr Respektlosigkeit im Miteinander erleben, mehr Gleichgültigkeit über das Leid anderer, mehr Beleidigung. Und nicht nur in sozialen Medien, sondern auch auf der Straße. Und das ist etwas, was ich hier, gut, ich lebe in Berlin, aber auch auf jeden Fall mitbekomme, dass man das Gefühl hat, ich glaube auch durch die Digitalisierung zum einen, dass wir einfach nicht mehr so wirklich uns wahrnehmen mehr auf der Straße, dass dadurch natürlich auch dieses Miteinander reduziert wird. Und es wundert mich dadurch auch nicht, dass wir diese hohen Raten an Einsamkeit aktuell haben. Also die steigen ja auch jedes Jahr. Und das eine geht natürlich mit dem anderen Hand in Hand. Also Einsamkeit ist ja dieses Gefühl von, ich fühle mich nicht verbunden mit anderen Menschen, ich bin allein auf der Welt. Und das ist eben etwas, was man mit Freundlichkeit sehr, sehr gut angehen kann. Gibt es auch viele Studien dazu, die zeigen, dass wenn wir eben bewusst freundliche Taten für andere machen oder uns ehrenamtlich betätigen oder wirklich dieses in die Freude für andere gehen, dass wir dadurch wieder ein ganz hohes Gefühl von Verbundenheit fühlen und die Einsamkeit zurückgeht. Also dieses raus aus dem Ich gegen die Welt und auch so ein bisschen dieses, ich finde schon, es ist ein Teil unserer Gesellschaft aktuell, ich, so ein bisschen sehr ich-zentriert, wie schaffe ich es, glücklicher, erfolgreicher etc. zu sein. Ich bin ein Fan von Selbstfürsorge, also verstehe mich da nicht falsch, aber ich glaube, manchmal geht es zu übersteigert schon fast in eine Form von Egoismus so. Und ich glaube, wir vergessen, dass wir eben eigentlich als Spezies ein soziales Wesen sind, der ganz viel Zufriedenheit darüber bekommt, dass er in Beziehung ist mit anderen Menschen und nicht nur mit dem einen Freund, sondern mit Menschen. Also es gibt auch ganz viele Studien zu Power of Weak Ties, also die Kraft von diesen oberflächlichen Begegnungen mit der Supermarktkassiererin zum Beispiel oder dem Mann, der am Kiosk Zeitungen verkauft. Und diese oberflächlichen Begegnungen von Menschen in Everyday Life, die gehen uns ein bisschen dadurch verloren, dass wir halt so krass auf uns fokussiert sind, die Nase am Handys haben, nicht mehr in diese kleinen kurzen Gespräche gehen, ganz viel online machen, nicht mehr rausgehen, Wegfall von Kirche, Vereinsstrukturen, bla bla bla, so all das. Das macht was mit uns als Wesen und es ist klar, dass es zur Einsamkeit führt. Und ich glaube, daran möchte ich mit diesem Buch auch die Menschen erinnern, dass es gut ist, wieder in Gemeinschaft zu kommen, dass es gut ist, auf andere Menschen zuzugehen, dass wir dann auch merken, die sind gar nicht so schlimm und so böse, wie wir vielleicht denken, sondern wieder das Gute in anderen zu sehen. Und es sind einfach manchmal auch wirklich diese Kleinigkeiten von, ich sage guten Morgen, wenn ich mich in den Bus setze. So. Und die Leute gucken hoch, sind total verwundert und dann sagen sie kurz guten Morgen zurück. Und dann freuen sich alle und es ist ein ganz anderes Gefühl, wie du da im Bus sitzt. Und das macht was mit einem, obwohl es so wenig ist. Und ich glaube, davon dürfen wir uns momentan wieder mehr schenken, weil es einfach so gut ist für unser eigenes Gefühl von Eingebundenheit in der Welt.
Voll schön. Und das erinnert mich jetzt auch an was. Das ist so. Und vielleicht kennst du diesen Drang. Ich habe diesen, also es ist wirklich, also meine Freundinnen, die lachen schon immer. Wir waren jetzt in Usedom vor 2 Wochen.
Schön.
Aber was hatte der denn noch für eine Käppi? Wie war denn das? Also ich kann nicht Komplimente machen. Also wenn ich jemanden sehe auf der Straße und hat was Tolles an, ein tolles Lächeln, was auch immer es ist. Und es war jetzt erst in Usedom wieder, wir waren beim Frühstück und da hatte ein Mann, ich glaube, der hat auf der Käppi stehen irgendwie sowas, Lachmeer oder so. Und ich fand
Schön.
das so geil, dass ich da saß mit meiner Tochter und meine Freundin guckte mich an und sagte, was ist los? Und ich so, Oh, ich lache jetzt nicht. Und sie so, was machst du? Und ich so, ich darf jetzt aufstehen. Ich möchte diesem Mann jetzt unbedingt sagen, dass ich seine Cappy so geil finde und er sie unbedingt die ganze Zeit tragen darf. Und sie
Schön.
so, okay. Und es ist so witzig, weil sie so sehr immer wieder lacht. Und ich habe mich ja mal gewundert, warum mein Kind auf alle Menschen zugeht. Die lacht alle an, was Kinder grundsätzlich machen, aber sie ist so sehr sozial auch und holt sich Hilfe jetzt dann immer schon. Und irgendwann sagte meine Freundin, aber du checkst das nicht, ne? Schau mal, wie du auf der Straße bist. Und das erinnert mich so sehr, wie du sagst, so in
Schön.
Verbindung sein,
Ja.
weil ich merke, ich werde so richtig kribbelig, als wenn ich es nicht machen darf. Und auch, ich merke auch, ich habe so eine, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich habe so eine Faszination für Frauen, die im hohen Alter ganz stilvoll gekleidet sind. Ich finde das total
Finde
schön.
ich auch
Oh,
total,
wenn
richtig
das
toll.
Make-up mit dem Lippenstift und einem schicken Hut oder so, ich raste aus, wirklich
Ja.
raste aus. Ich finde es so geil. Und das erinnert mich auch daran, weil es ist so viel Freude, die wir diesem, also die Menschen sind so erstaunt, so,
Ja.
meinen Sie mich?
Ja, und die wissen erstmal gar nichts damit
Ja,
umzugehen zum Teil, aber sie freuen sich die allermeisten und man kriegt
total.
so oft Freundlichkeit zurück.
Ja, total. Also absolut gehe ich mit dir mit. Und dann, was ich spannend finde, um jetzt würde ich ganz gerne nochmal reindrängeln, warum glaubst du denn, erfahren wir mehr Gleichgültigkeit? Also hast du wahrscheinlich in deinen Studien auch rausgefunden, woher dieses Thema jetzt so aktuell ist?
Also das eine Thema ist die Digitalisierung. Dadurch, dass wir sehr viel weniger Aufmerksamkeit für andere Menschen haben und auch unsere Aufmerksamkeitsspanne sich eigentlich extrem reduziert hat. Ich glaube, das kennen wir auch alle, das merken wir alle. Also wenn ich habe neulich einen Film aus den 90ern gesehen und der Vorspann dauerte schon so 8 Minuten und es ist einfach gar nichts passiert, was man früher einfach so schön sich angeguckt hat und jetzt bin ich richtig nervös geworden, hatte den Impuls nach meinem Handy zu greifen, weil so wenig abging. So, und das ist ja Katastrophe. Ich habe das auch neulich, da war ich im Bus und da ist mein Akku ausgegangen und ich bin einfach 20 Minuten Bus gefahren, ohne irgendwie was zu haben und ich bin wahnsinnig geworden und habe gedacht, das kann nicht sein. So, und da ist es aber ja dann auch kein Wunder, dass wir es auch nicht so richtig schaffen und so krass auf Menschen zu beziehen und so ganz attentiv, ohne mit dem Kopf oder sonst was abzurutschen, wirklich bei einer Person bleiben und bei der Geschichte. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeitsspanne, die uns TikTok, Instagram etc. antrainieren, das macht einfach was auch mit unserer Fähigkeit der Freundlichkeit, weil wir uns einfach gegenseitig gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Das andere ist eine extreme Erhöhung auch des Stresserlebens von Menschen. Und bei Stress ist es so, dass wir leider in diesen Tunnelblick geraten und der evolutionär dieses Kampf- oder Flucht Modell in uns hervorruft, so dass wir uns einfach sehr stark auf uns selbst fokussieren. Das heißt, man sieht auch in Gehirnscans, wenn wir doll gestresst sind, dann sind die ganzen Gehirnbereiche, die dafür zuständig sind, Perspektivübernahme zu übernehmen von anderen oder Empathie, die sind runtergeschraubt. Also da ist einfach weniger Kappa für andere, weil wir uns krass auf uns selbst fokussieren. Und das macht natürlich auch was mit unserer Fähigkeit der Freundlichkeit aktuell. Und ich glaube, vielleicht auch einfach, was so in der Welt abgeht, dass man vielleicht ein bisschen erschöpft ist vom Leid anderer, was uns in allen Arten der Medien, Presse etc. die ganze Zeit vor der Nase vorgeführt wird, wie schlecht es ist und auch wie schlecht die Menschheit ist, was ja auch dann so einen Effekt erreicht von, ich glaube, jetzt alle sind schlecht, dann werden sie es auch. Und das macht natürlich auch was mit unserer Fähigkeit, irgendwie empathisch mit Fremden umzugehen.
Und das ist tatsächlich, glaube ich, einer der Herausforderungen. Und jetzt springe ich so ein bisschen, weil auch hier es passt übergeordnet. Ich habe mich mit einer Mama unterhalten und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir so unsere Kinder großkriegen wollen. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich wünsche mir, dass ich meiner Tochter, sind natürlich mehr Dinge, aber so eine Sache mitgebe und das ist so eine innere Stärke. Und damit meine ich, diese Entscheidung, die auch wir beide irgendwie immer wieder fällen, zu sagen, ich entscheide mich, die Welt positiv zu sehen oder ich entscheide mich, freundlich zu gehen, ich entscheide mich so und so und so. Und das ist ja auch eine innere Stärke, dann zu sagen, okay, ich gehe dafür los und auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber ich habe mich entschieden, ne? Ich bin da jetzt mal all in. Und kann mich ja irgendwann sagen, okay, hat jetzt nicht funktioniert, aber ich bin jetzt erstmal bereit, dafür einzustehen. Ja, total. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es 3 Jahre ist, England hat ja auch einen Minister of Loneliness. Also tatsächlich,
Ja, das stimmt. Wir haben
da
das,
gibt es ja.
ich glaube, in Deutschland ist auf jeden Fall auch gerade eine große Studie von Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen zur Einsamkeit in
Ah.
Deutschland gemacht worden, durchgeführt worden, wo eben auch wirklich erschreckende Ergebnisse rauskamen, irgendwie, dass 20% der Jugendlichen irgendwie sagen über sich, sie fühlen sich oftmals sehr einsam, was einfach alarmierend ist in dieser Generation, die augenscheinlich erstmal über alle möglichen Arten der Vernetzung verfügt und sich immer wieder digital verbinden kann und dann gleichzeitig so einsam ist. Und wie du sagst, andere Länder haben da schon Ministerien gegen Einsamkeit. Ich glaube, Japan ist da auch, glaube ich, ein Vorreiter, weil die auch ganz viel damit zu tun haben, erschaffen, was wichtig ist. Und ich glaube auch, dass in Deutschland Einsamkeit ein weiter schwieriges, steigendes Thema sein wird, leider in unserer Gesellschaft.
Ich total mit. Ich habe eine Freundin, die ist in Gen Z und die sagt, die möchte gerne ein Café gründen, wo man mehr in Verbindung geht, weil sie sagte, in ihrer
Schön.
Generation, sie ist halt so eine Corona-Generation, wo sie sagte, ich habe Schwierigkeiten, in Verbindung zu gehen. Und es ist ja, also, wie heißt sie denn noch, die Phi-Mentor gegründet hat?
Anastasia Barner.
Genau, Anastasia, die geht ja auch für diese Themen los und sagt ja selber auch, ne, also in unserer Generation, es gibt einfach bestimmte Sachen, wo wir ganz anders mit umgehen, ne? Also dieses Thema auch Verbindung. Und ich kenne, oh, wie viel waren es denn? 70? Eine alarmierende Zahl waren 70%, also mindestens 70, wenn nicht sogar mehr. Ich bleibe da jetzt die konkrete Zahl nicht mehr. Junge Menschen um die 14 Jahre, die erste Depression.
Ja, furchtbar.
Es
Also
ist furchtbar, es ist furchtbar.
ich finde es furchtbar.
Es ist
Und
furchtbar.
ich finde gleichzeitig überrascht es so wenig, weil wir durch diese Medien, also ich merke das ja auch selbst, wenn, wie ich mit
Ja.
sozialen Medien interagiere. Und also ich bin heilfroh, dass es das noch nicht gab, als ich kleiner war. Wirklich heilfroh, ich wüsste nicht, was es mir geworden wäre. Es macht ja so süchtig und es macht zum anderen, es ist dieses Problem, dass wir es so schnell einfach haben, unsere Gefühle aus dem Weg zu gehen. Ich merke jetzt manchmal schon den Impuls, so mir geht es irgendwie schlecht und ich greife zum Handy und öffne Instagram und ich weiß gerade gar nicht, was dazwischen passiert ist. So, wir lenken uns so schnell von unseren Gefühlen ab und spüren uns selbst gar nicht mehr richtig. Also wir haben ja gar keinen Zugang mehr dazu, was brauche ich gerade, was fehlt mir. Und das ist natürlich essentiell, auch um Bindungen zu schaffen und auch um selbst zu verstehen. Ich habe hier ein Bindungsbedürfnis, was nicht erfüllt wird und es wird eben nicht gestillt durch soziale Medien.
Das finde ich jetzt nochmal spannend. Wir nähern uns dem Grenzenthema. Gleichzeitig hast du jetzt was gesagt, das finde ich spannend. Schau mal, wir haben also die Babyboomer, die Generation, die ja sehr in diesem Schaffensmodus war. Also wenn ich mir meine Mama angucke und ich habe hohen Respekt vor das Alter, merke ich aber, meine Mama ist weit entfernt von Reflexion. Also da darf ich sie schon wirklich viel einladen und sagen, komm Mama, dü-dü-dü-dü-dü-dü. So. Das heißt, diese Generation war noch nicht da, sich komplett zu spüren, so wie wir. Und jetzt sind wir aber die Generation, oder ich frage mich, sind wir die Generation, die quasi noch gegebenenfalls das Mittelding haben zwischen, ich fange an, mich zu spüren, kann das vermitteln, ohne komplett digital zu sein? Weil jetzt kommt ja, du
Ja.
wirst lachen, meine Tochter 2,5. Die weiß schon, die macht ein Foto und macht auf dem Handy so und weiß, wie das groß geht. Ich habe mich auf den Hintern gesetzt. Ey, die ist 2,5. Die weiß, sie macht,
Ja,
wischt und
die
dann geht
sind
das
so
hoch.
viel schneller ja auch teilweise als wir. Ich kenne das auch von Babys, von
Also ich bin
Freundinnen.
da, also ich meine 2,5.
Katastrophe. Ja,
Ich, also so.
also.
Und dann haben wir aber die Mamas und es ist auch spannend, weil ich bin ja jetzt die Mama, bedürfnisorientierte Erziehung. Ich weiß. Disclaimer, ich weiß nicht genau, also ich glaube nicht, dass ich hundertprozentig bedürfnisorientiert bin. Da möchte ich mich weiter einlesen, weil das weiß ich nicht, ob das hundertprozentig geht. Das ist aber ein anderes Thema, worauf ich hinaus will, möchte aber schon, dass meine Tochter mit Gefühlen umgeht. Und jetzt kommt die aber in so, ich weiß gar nicht, es ist mehr als Digital Native. Das ist, hallo, ich bin geboren mit Handy in der Hand.
Oh Mann.
Also weißt du, was ich meine? Ich finde es so spannend, dieses, was du sagst, zu sagen. Dass wir lenken uns sofort ab, es zieht uns weg von allem. Wir sind aber die Generation, wir sind ja eigentlich wichtig in Deutschland, in unserer Welt mit einem goldenen Löffel. Wir haben ganz viele Privilegien. Und jetzt haben wir uns entschieden, World Wide Web, Handy, Delete, Gefühle auch wieder weg. Krass.
Ja, es ist irgendwie, ja, das stimmt, es ist irgendwie verrückt. Und gleichzeitig hoffe ich oder glaube ich, dass es auf diese meisten Trends ja irgendwie dann auch immer wieder so ein Gegentrend sich
Macht's ja jetzt.
folgt, ne? Und ich fühle jetzt auch gerade bei vielen, auch Freundinnen und Freunden, so eine krasse Sehnsucht von Digital Detox, krasse Sehnsucht von eben diesen echten Verbindungen mit Menschen. Wir sind ja auch die Generation, die dann irgendwie Schweigeretreats und all sowas macht, ne? Und irgendwie mal eine Woche das Handy dann aber wieder ganz im Schrank legt und Minimalismus lebt und was auch immer. Also ich glaube, und ich hoffe auch einfach sehr, dass dieser Trend auch in der neuen Generation sich auch irgendwann nochmal so krass dann wahrscheinlich durchsetzt. Kann ich mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann so total in wird, kein Handy zu haben oder das Handy zu Hause zu lassen oder dass es eben diese Orte der Begegnung gibt, wo man eben nichts macht und kein digitales Gerät dabei hat, dass das alles wieder, ich hoffe es, alles auch
Wird
wieder
erst passiert,
irgendwie
also passiert ja gerade,
trendet. Ja.
wir beide sind ja in dieser Bubble drin mit Retreats. Ich bin auch Fraktion Jakobsweg, ganz klar.
Ja.
Jetzt aber Grenzen. Wie setze ich denn freundlich Grenzen? Weil das passt ja auch sehr gut dazu, sich abzugrenzen und auch zu sagen, ich merke, mir tut das Handy jetzt nicht die ganze Zeit gut. Wie schaffe ich es denn, für mich einzustehen?
Also das Wichtigste ist natürlich auch da erstmal, was will ich überhaupt? Das muss man ja erstmal wissen. Um Grenzen zu setzen, muss man ja erstmal Grenzen fühlen und überhaupt wissen, hier ist meine Grenze, hier und nicht weiter. Und ich glaube, das ist schon etwas, was viele nicht schaffen, das zu fühlen.
D'accord.
Und ich merke das auch teilweise, also auch ich merke es auch manchmal bei mir selbst, weil da muss ich sagen, ganz gutes Gefühl für mich selbst habe, was ich, wann es mir was zu viel wird und wo ich so eine Grenze bei mir erreicht habe, weil ich kenne es auch von Freundinnen, die dann die dritte Verabredung, irgendwie vierte, fünfte Verabredung wahrnehmen, obwohl die eigentlich wahnsinnig dollen Abend für sich gebrauchen könnten und dann ja sagen. Und ich merke das, wenn die dann bei mir sind, merke ich, du hättest gar nicht hier sein sollen. So, hättest du mir absagen sollen. Du bist gar nicht in der Energie. Du solltest doch eigentlich, brauchst du nicht eigentlich einen Abend für dich? Und dann sind sie so, ja, ich glaube eigentlich schon. Hast du die letzten 5 Abende irgendwie Events gehabt? Ja, so. Und das ist natürlich schon mal eine Fähigkeit, das zu fühlen. Also da überhaupt mit sich im Kontakt zu sein und zu merken, ey, ich glaube, ich brauche heute XYZ. Ich brauche heute einen Abend für mich oder ich brauche heute ein tiefes Treffen mit einer Freundin und ich brauche heute eben nicht auf Instagram zu hängen den Abend oder ich brauche heute mal einen Tag frei, ich muss mir Zeit gönnen, was auch immer, da überhaupt ein Gespür für sich zu entwickeln. Ich glaube, das ist eigentlich das Schwierigste schon mal überhaupt und da hilft natürlich auch einfach so kleine Übungen, ne? Wie immer mal wieder irgendwie während des Tages in sich wirklich Handy weg, einfach nur probieren, was fühle ich gerade, was geht gerade in mir vor. Ich finde, der erste Schritt geht auch immer gut beim Körper, also was geht irgendwie gerade in meinem Körper ab. Um dann irgendwie zu sagen, was geht in meinem Kopf ab, was geht in meinem Herz- oder Gefühlsraum ab, was sind da für Gefühle vordergründig gerade und sich immer mal wieder so kurz mit sich zu verbinden, ist für viele, glaube ich, unfassbar unangenehm, weil man das gar nicht mehr gewöhnt ist, aber hilft natürlich. Und dann, wenn man diese Grenze spürt, also jetzt zum Beispiel, ich habe heute gar keine Energie, zu dem Treffen zu gehen, ja, dann wirklich predige ich zumindest im Buch, den Mut zu haben, das auch auszusprechen und transparent zu sein mit Freundinnen, Freunden, Bekannten. Und ich glaube, umgekehrt, mir wäre es auch immer viel lieber, dass eine Freundin mir absagt. Und aber bei mir ist dann nur, wenn sie es wirklich fühlt und nicht sich so rumschleppt mit, oh, ich muss heute eher noch zu Nora, fuck, gar keine Lust. Oh, nee, das würde ich ja dann auch nicht. Ich möchte auch, dass sie da mitfühlt, mit sich selbst umgeht und das Leben ist ein ständiges Austarieren zwischen der eigenen Bedürfnisse und den Bedürfnissen von anderer. Und Freundlichkeit bedeutet nicht, dass man immer nur den Bedürfnissen der anderen folgen muss. Man kann auch auf jeden Fall seinen eigenen Bedürfnissen folgen, muss irgendwie in Balance bleiben. Und das Wichtige ist einfach, dass man es gut kommuniziert. Also, dass man halt nicht 3 Minuten vorher erst absagt oder dass man halt nicht irgendwelche Lügen erfindet, so, sondern wirklich ehrlich miteinander umgeht und sagt, ich habe dafür heute keine Energie, tut mir leid. So. Und ich glaube, da löst man ganz oft ganz viel Verständnis auch aus beim Gegenüber. Und ich finde, es
Ja.
ist schön, wenn wir uns gegenseitig öfter solche Sachen sagen können.
Total. Ich versuche gerade, lass uns nochmal so den. Ich bin total bei dir, total. Gibt so eine Sache, die fällt mir leichter jetzt, wo ich Unternehmerin bin, wo es mein Unternehmen ist, da kann ich, also ich schiebe dann Meetings, wenn ich es wirklich merke, wenn ich merke, ich, also auch jetzt so ein gerade als meine Tochter noch so dolle klein war, dass ich dann irgendwie gewusst habe, boah, ich kann XY-Meeting nicht halten, es bringt nichts. Lass uns mal reinzoomen, wie stellen wir uns das denn im Firmenkontext vor? Weil da ist es ja leider noch viel zu wenig, dass wir zum Beispiel, also ich finde Feedbackgespräche, ne, dass ich finde, da haben wir so Zyklen in den Firmen und gefühlt haben wir dann so diese 2 Wochen und dann muss das umgesetzt werden. Und ich finde das, ja, ich kann das verstehen, weil wir wollen natürlich auch Dinge, du, also kenne ich ja selber, ich habe ja vieles von dem geleitet und umgesetzt. Wenn ich das jetzt aber umsetze und mal aus der Perspektive sehe, mal angenommen, ich bin die Führungskraft und mir ist jetzt privat was passiert und dann soll ich aber jemandem anders freundliches Feedback geben. Wie siehst du das aus dieser Brille von, ja, von dieser Komplexität der Systeme an sich? Ne? Es ist ja immer so ein, wie kriege ich es gut hin? Ich mit und dann in dem Wechselspiel.
Ja, ich glaube auch da, dass man irgendwie mit sich im Kontakt ist und auch da seine Grenzen kommuniziert. Also, dass man dann halt nicht einfach auch Meetings absagt und nicht kommt als Führungskraft oder so, sondern dass man da auch sich verletzlich zeigen kann und sagen kann, ich bin echt nicht gut drauf momentan, mir geht es nicht so gut. Ich weiß, ich sollte jetzt gerade XYZ, aber ich schaffe das gerade nicht. Und ich habe das in meinen Unternehmen, glaube ich, das habe ich wirklich relativ häufig geschafft und bin dann immer auf sehr viel Verständnis ge ge gekommen, weil gestoßen, weil es einfach, man muss es nicht persönlich nehmen, dann mein Verhalten. Wenn ich Termine absage, dann wissen sie, das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht für wichtig erachte, sondern dass es an mir liegt, sozusagen, dass ich gerade ein Thema habe. Und auch öffnet das natürlich dann auch den Raum, ebenfalls sich verletzlich zu zeigen für die Mitarbeitenden.
Total, wie schaffe ich das, wenn es in einem System nicht anerkannt ist? Also wir haben beide gerade gesagt, es
Ja,
ist halt
schwierig.
schwierig. Also weil ich kenne noch viele, viele Firmen, die sind sehr so, und jetzt darf ich aufpassen, wie ich es gut rauskriege, aber ich finde, in der Arbeitswelt sind wir noch sehr auf Leistung getrieben und glauben, über den Knüppel bekommen wir Ergebnis. Das ist ja auch das, was wir am Anfang besprochen haben, ne? Also eigentlich wissen wir, um Kreativ und Ruhe schaffen wir viel mehr und wir holen uns die nächste Ladung rein.
Ja, das stimmt. Und es ist natürlich all diese Tipps auch zu Freundlichkeit etc. Das ist immer auch eine Frage von, lässt das System es gerade zu? Und manchmal
Ja.
müssen wir, glaube ich, in gewisser Weise vielleicht auch das Spiel mitspielen. Also manchmal ist es dann vielleicht in punktuell auch mal wichtig, dass ich dann sage, okay, in diesem Kontext wird das hier ganz komisch gesehen, deswegen nehme ich mich mal zurück und zeige nicht mein authentisches Selbst. Vereinzelt, glaube ich, ist das vielleicht in Ordnung. Ansonsten würde ich im Unternehmenskontext gucken, dass man da in kleinen Schritten sich ausprobiert und guckt, wo wird es angenommen, wo nicht
Ja.
und wo fühle ich mich sicher, dieses Verhalten zu zeigen, es in Feedback-Gesprächen auch anzubringen. Also auch als Mitarbeiter kann man ja Feedback anbringen und sagen, hier so eine Kultur würde ich mir eigentlich wünschen. Und wenn das nicht sich bessert und wenn man wirklich unglücklich ist im Job, dann ist es natürlich auch eine Frage von Freundlichkeit zu sich selbst, irgendwann das System zu verlassen, wenn man es nicht
Total.
verändern kann. Und das
Total.
ist natürlich auch eine privilegierte Aussage, sage ich mal. Nicht jeder hat die Möglichkeit, dann einfach einen Job und einen anderen Job zu finden. Das ist mir auch bewusst. Aber wenn man die Möglichkeit hat, zumindest.
Ja, also ich finde es auch gut, dass wir beide, und das merke ich auch, das versuche ich im Podcast immer, diese wirklich das Allumfassende und das Privilegierte. Und gleichzeitig merke ich auch, und dabei bleibe ich auch, die wenigsten Menschen sind auch bereit, all in zu gehen. Also wir beide werden, und du ja nochmal einen ganz anderen Level, nicht selbstständig oder auch den Weg, den du gegangen bist, eine Firma in der Form zu gründen. Also da hat nicht jeder Bock, zu sich nachts hinzusetzen. Also wir beide kennen das, wo andere Party machen gewesen sind, haben wir beide uns irgendwas angeguckt, gesagt, Mist, wie kommen wir da jetzt vorwärts und weiter? Und das, finde ich, darf man bei solchen Sachen dann auch immer auch nochmal anbringen. Und das ist ja auch okay, es muss ja auch nicht jeder. Ich finde es auch einfach eine freie Entscheidung. Letzte Sache, weil ich ja gerne für mich was mitnehme. Wie bringe ich denn meiner Tochter radikale Freundlichkeit bei? Also wie lebe ich das? Wie lebe ich das? Wie lebe ich das denn? Ja, wie lebe ich das? Also wahrscheinlich ist es dieses Vorleben, aber ich frage mich auch, ist es da irgendwas, wo du sagst, ach, das ist so eine Erkenntnis? Du hast ja auch Freundinnen, Mamas, wo du sagst, ach, Elisabeth, weißt du, da ist mir das nochmal irgendwie
Also ich glaube,
untergekommen.
also da volle Transparenz, ich habe selbst keine Kinder, deswegen bin ich auf jeden Fall nicht die Expertin für Kindererziehung. Ich kann dir aber sagen, was ich jetzt so auch in der Forschung im Rahmen des Buches gelesen und habe. Also ich glaube einmal dieses Menschenbild, was du schon deiner Tochter vorlebst, ne? Die Menschen auf der Straße sind erstmal gut und können angesprochen werden und sind irgendwie, meinen uns nichts Böses und signalisieren uns keine Gefahr. Das ist natürlich total toll, dass deine Tochter diese Berührungsängste verliert und erstmal den Mensch als etwas Gutes ansieht. Das ist, glaube ich, super wichtig. Das Zweite ist, da habe ich auch eine Studie drüber geschrieben im Buch, relativ ausführlich, dass der Handykonsum der Eltern einen negativen Effekt auf die Entwicklung der emotionalen Intelligenz der Kinder hat. Also gar nicht unbedingt das Kinder-Smartphone-Verhalten einen negativen Einfluss hat, sondern insbesondere das Eltern-Smartphone-Verhalten. Also wenn sozusagen Eltern oft im Beisammensein der Kinder selbst am Handy sind, dass die Kinder dann nicht lernen oder weniger gut emotionale Intelligenz entwickeln. Was finde ich auch total Sinn macht, weil die Kinder natürlich in diesem Moment auch gespiegelt bekommen, also ihre Emotionen eben nicht gespiegelt gesehen durch die Eltern, weil die Eltern eben am Handy sind. So. Deswegen da kann man auf jeden Fall darauf achten. Und ich glaube auch, man hat ja doch auch als Elternteile immer ein bisschen was, die Möglichkeit, Werte mitzugeben. Und wer will ich sein? Also, was ist das Wichtige? Ist es wichtiger, gute Leistungen zu bringen als Kind? Und wird man dafür besonders gelobt? Oder wenn man vielleicht fair und liebevoll mit den anderen gespielt hat und mit denen umgegangen ist, wofür wird man mehr gelobt? Also, das ist natürlich auch so die Fragen, wo man dann natürlich auch so ein bisschen so ein Wertesystem mit beeinflussen kann von Kindern.
Ich finde es so wichtig nochmal. Ich weiß noch, dass ich das gelesen hatte mit diesem ollen Smartphone. Und das, also das ist extern. Und ich glaube, da dürfen wir alle für uns nochmal schauen als Eltern, wie viel machen wir davon wirklich? Also, und ich, wenn du meine Tochter fragst, wie arbeitet Mama? So. Das ist wie
Süß.
so Klavierspielen. Mama
Ja.
arbeitet so. Das ist. Es ist wirklich lustig in
Süß.
Anführungszeichen. Schön. Und danke, dass du nochmal dieses Menschenbild, weil etwas, was ich, das liebe ich ja immer, wenn ich Podcast, eigentlich mache ich Podcast ja nur für mich, weil ich gerne Fragen stelle. Jetzt weiß ich tatsächlich, was mein Vater mir an einem ganz großen Geschenk mitgegeben hat. Und zwar hat er damals, und der lebt nicht mehr, ich war ganz jung, ich war unter 10, ich war 7, 8. Waren wir auf der Straße und da war auch jemand, der hat auf der Straße gelebt. Und ich habe immer schon eine Verbindung zu Menschen, die auf der Straße leben. War schon immer so. Ich habe auch keine Berührungsängste. Das sieht man auch. Ich nehme auch gerne mal jemanden, der auf der Straße lebt, irgendwie, wenn jemand sehr dolle betrunken ist, von der Straße runter und unterstützt da. Und da hat er aber vor mir, das ist jetzt sehr radikal, aber es passt, hat er sein Hemd zerrissen und hat gesagt: Schätzkind, du weißt nie, wie dieser Mensch dahin gekommen ist.
Und schön.
Also möchte ich dich bitten, einen Menschen nicht dafür zu verurteilen, wie du ihn jetzt gerade siehst in einer Situation, die du, also die vielleicht nicht dem entspricht, was wir eigentlich kennen.
Schön,
Und
was für ein schönes, toll.
es hat mich, und ich habe dieses Bild noch so dolle, ne? Also dieses, wo ich denke, krass, das war natürlich krass in dem Alter, aber so im Nachgang habe ich so sehr viel diese krassen Dinge von meinem Vater mitbekommen. Also natürlich auch
Toll.
von dir, Mama, aber, aber so, also so, diese, so, also das, was du auch sagst, wir geben unseren Kindern ja auch diese Werte mit und finde diese Einladung auch nochmal an der Stelle schön, ja, an alle, die zuhören. Was möchtest du denn den Zuhörenden noch mitgeben, liebe Nora?
Also ich glaube, wie gut Freundlichkeit und ein freundlicher Umgang mit anderen einfach für uns selbst ist. Man muss es gar nicht jetzt aus Nächstenliebe tun oder wegen irgendeiner moralischen Tugend, sondern probiert es mal aus. Es ist wirklich für euch selbst das Beste. Man kriegt es zurück und es löst einfach in uns sofort, zeigen so viele Studien, Glücksgefühle aus. Also manchmal auch, wenn man ach, einfach so neutral durch den Tag geht, sich zu überlegen, wie kann ich heute jemandem anderen eine Freude machen, wie kann ich heute jemandem anlächeln, habe ich doch den Euro irgendwie für die obdachlose Person da neben mir. Gut. Für einen selbst ziemlich was Gutes. Und das Zweite ist, glaube ich, so dieses mehr Mut zu freundlicher Konfliktführung und Grenzen setzen
Ja.
und Transparenz mit anderen Menschen, um auch ja, richtige Verbindungen aufzubauen, indem wir uns ganz zeigen und auch kritische Themen nicht aussparen und aus dieser Pseudo-Harmonie austreten.
Mach spannend. Ich könnte noch 30 Fragen stellen.
Sehr
Ich danke dir sehr, liebe Nora. Vielen, vielen, vielen Dank.
gerne.
Schön, dass du das Buch in die Welt gebracht hast. Wir verlinken alles und freuen uns natürlich auf weitere lesende Personen.
Schön, freue ich mich auch.